einer Woche Pause sage ich jetzt wieder Hallo zur neuen Analytics-Sprechstunde. Wir haben uns eine Woche Pause gegönnt, weil wir ja in der Woche davor tatsächlich, man kann fast sagen, eine Doppelfolge gemacht haben. Das heißt, wir hatten ja eine Folge, wo wir uns ein bisschen mit den Grundlagen beschäftigt haben und direkt danach passend zur Wirksamkeit, das habe ich mir jetzt nochmal gemerkt, der DSGVO, haben wir ja unsere DSGVO-Folge gemacht. Und dementsprechend haben wir uns eine Woche Pause gegönnt. Ich bin aus Frankreich wieder zurück. Maria, du bist jetzt gerade wieder zurück aus dem Coworking Space, aber pendelst, hast du mir ja gerade erzählt, dass du da immer noch hin und her pendelst. Das heißt, du bist jetzt aber in Berlin, oder?
Ganz genau, ich bin wieder in Berlin.
Okay, dann haben wir heute wieder eine reine Berliner Folge. Wir haben uns aber auch wieder sehr interessante Themen ausgesucht. Wir beschäftigen uns mit einem sehr, sehr wichtigen Thema. Also Maria hat ein sehr, sehr wichtiges Thema mit dazugenommen, nämlich die Ziele. Also ich meine, das ist eigentlich das Wesentliche, warum Analytics, wenn man keine Ziele hat. Und ich habe ein Thema genommen, wo ich in der Ausarbeitung festgestellt habe, dass es doch ein sehr kompliziertes Thema ist. Deswegen hoffe ich, dass diejenigen, die jetzt noch nicht so advanced sind in Analytics, mögen es mir verzeihen. Mein Part wird heute ein bisschen komplizierter. Aber ich würde es für jeden als nette Challenge nehmen, sich zu schauen, was man denn alles so mit Analytics-Tracking machen kann. Und im Zweifelsfall, wer daran Interesse hat, dann sich einfach vertieft die Sachen nochmal anzuschauen. Ich würde sagen, ganz kurz nochmal, weil das Thema so schön ist, DSGVO, kurzes Follow-up. Ich habe dir ja gerade gesagt, mich hat das Thema jetzt tatsächlich angefixt. Also das hast du tatsächlich angerichtet.
Sehr gut.
Ja, und zwar, ich habe mich dann im Zuge jetzt um den 25. auch ein bisschen rum, danach nochmal ein bisschen damit beschäftigt, habe auch noch ein paar interessante Links gefunden, die würde ich jetzt auch heute nochmal mit in die Shownotes nehmen. Das ist in der Hauptsache der Blog vom Rechtsanwalt Dr. Schwenke, der auch den datenschutzgenerator.de kreiert hat. Das heißt, das ist vielleicht eine ganz gute Adresse für alle, die jetzt immer noch nicht ihre Datenschutzerklärung aktualisiert haben. Da kann man zumindest schnell sich eine zusammenklicken, die zumindest dann vom Format her den neuen Ansprüchen entspricht. Trotzdem ist damit dann nicht durch alles irgendwie erledigt, aber man hat erstmal, sage ich mal, den sichtbaren Teil geupdatet. Ansonsten hat er ein paar interessante Blogposts, auch gerade hinsichtlich, wo er Risiken sieht. Dann, was ich interessant fand, ich weiß nicht, ob du das auch gehört hast, ist von Sascha Lobo gibt es ja die Spiegel-Kolumne und dazu gibt es seinen Debattencast, wo er immer nochmal die Kommentare auf seine Kolumne kommentiert. Diesmal hat er ja einen Kommentar auch zur DSGVO geschrieben. Dazu hat dann Jan-Philipp Albrecht, einer der Initiatoren der Datenschutzgrundverordnung, also Abgeordneter des Europäischen Parlaments, in seinem Blog geantwortet. Die beiden haben dann so ein bisschen hin und her geblockt und haben dann festgestellt, wir haben zu viel unterschiedliche Ansichten. Wir sollten das lieber mal direkt besprechen und haben halt eine Folge im Debattencast aufgenommen. Die ist auch relativ lang, ich glaube fast so anderthalb Stunden, wo sie halt, sage ich mal, kontrovers darüber diskutieren. Das ist ganz schön, weil da auch viele Themen behandelt werden, die so als, sag ich mal, mystische Themen durch die ganze Diskussion sprechen. Also wie stark sind Blogger gefährdet? Wie werden die Datenschutzbehörden das Ganze verfolgen? Wie ist das mit den Abmahnungen und so weiter? Und dadurch, dass beide, sag ich mal, sich relativ gut mit dem Thema auskennen, ist es auch dann tatsächlich eine Diskussion auf hohem Niveau. Hast du die zufällig auch gehört? Oder ist es dir über den Weg gelaufen?
Mm-mm. Ah, okay. Ist mir nicht über den Weg gelaufen. Hört sich aber spannend an.
Ja, ist auch wirklich empfehlenswert. Die beiden wollen auch nochmal ein Follow-up machen, so in 6 Monaten, wo sie dann so ein bisschen schauen wollen, okay, was ist jetzt so aus der DSGVO rausgekommen und wollen auch nochmal über so ein paar allgemeine Privacy-by-Design-Themen diskutieren, was, denke ich, auch sehr interessant ist. Genau, also den Link packe ich auf jeden Fall nochmal in die Shownotes. Ja, also das so jetzt mal zur DSGVO. Ansonsten würde ich sagen, sind wir ja alle wahrscheinlich schon ausreichend genervt über die Cookie-Consent-Pop-Ups, die man leider nicht los wird. Und die mich jetzt, nachdem ich mehr gelesen habe, auch wirklich ein bisschen ärgern, weil nach meinem Verständnis sie eigentlich nicht notwendig sind. Oder häufig gerade die in den amerikanischen Raum, die ja dann sehr stark oder die sich nur schließen lassen, wenn man sie akzeptiert. denke ich, ein bisschen kritisch hinsichtlich eines Kopplungsgebots zu sehen sind. Aber das müsste ein Richter entscheiden, vermutlich.
Bist jetzt zum Datenschutzexperten geworden in den letzten Tagen?
Nee, ich glaube, Experte nicht, aber wie gesagt, durchaus interessiert. Also es ist manchmal bei Themen so, wenn ich mich lange verweigere und dann fange ich doch irgendwie an, finde ich es dann doch an manchen Stellen interessant. Ich glaube, ich habe jetzt einfach im Zuge dann der Recherche einfach dann die Dinge verstanden, die ich vorher nicht verstanden habe. Und ja, dann nichtsdestotrotz auch das mit dem Cookie-Consent. Also ich glaube, sie sind nicht notwendig. Auch zum Beispiel die ganzen in Deutschland, wo dann ja auch nichts weiter drinsteht als bla bla bla, hier sind unsere Datenschutzerklärung und dann muss man es wieder zuschließen. Ich glaube, das ist alles nicht notwendig. Die Datenschutzerklärung reicht aus. Aber wie wir beim letzten Mal gesagt, es ist kein rechtlicher Hinweis oder keine rechtliche Beratung. Im Zweifelsfall nochmal mit den Anwälten sprechen. War im Übrigen interessant, weil gestern hatte ich einen Call, wo ich auch noch mit einem Kunden darüber gesprochen habe. Und dann sind wir nochmal die Bundesministerien abgegangen, weil wir so gesagt haben, weil die arbeiten viel für also Agenturen oder sprich Bundesinstitute. Und die waren jetzt auch alle nicht ganz sicher, was sie machen müssten. Und dann haben wir halt gesehen, irgendwie die Bundesregierung hatte wohl am 25. einen Cookie-Consent. Mittlerweile haben sie keinen mehr. Dafür die anderen Ministerien. Auch alle sehr unterschiedlich und unterschiedlich ausgeprägt. Also da gibt es irgendwie auch keine klare Linie.
Das ist auf jeden Fall interessant, sich anzuschauen, wie die das machen.
Ja, stimmt, ich hätte mir eigentlich jetzt auch nochmal die Datenschutzbehörden angucken können. Mache ich vielleicht später nochmal. Ja, obwohl die wollen ja den Opt-in, also von daher werden sie wahrscheinlich sowieso haben. Okay, verlassen wir die trockenen Gefilde von rechtlichen Themen und wenden wir uns heute wieder spannenderen, sehr, sage ich mal, konkreten Analytics-Fragen zu. Und die erste Frage geht, wie ich schon erwähnt habe, um die Zielvereinbarung. Ja, ein bisschen ist es auch eine Zielvereinbarung. Naja, im Endeffekt um die Ziele. Das heißt, ich habe früher immer gesagt, ein Google Analytics Account ohne Ziele ist kein Google Analytics Account. Mittlerweile bin ich da etwas milder geworden, weil ich auch weiß, man kann es im Zweifelsfall auch anders tracken. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es schon so, mit Zielen kann man sehr wichtige Sachen tracken und sie sind wirklich wichtig, um auch eine vernünftige Analyse zu machen. Und um uns in dieses ganze Thema reinzubringen, hast du ja auch einiges vorbereitet.
Genau. Ich bin letzte Woche auf die Idee gekommen, dass wir diese Frage mal in der Analytics-Sprechstunde aufnehmen sollten, weil mich ein Kunde gefragt hat, wie er seine Zwischenziele auf der Website, also jetzt nicht die Conversions, sondern Ziele auf dem Weg zur Conversion, so tracken kann, dass er halt in Analytics seine Kampagnen analysieren kann und schauen kann, okay, welche Kampagne hatte welchen Einfluss auf die Zwischenziele, also nicht auf die Conversion. Und genau, und als ich denen dann erklärt habe, wie es funktioniert, waren sie ganz enttäuscht, dass sie das von Anfang an hätten tun sollen und nicht erst, wenn sie die Daten irgendwie analysieren möchten und dann feststellen, dass sie das nie eingerichtet haben. Deswegen dachte ich mir, ist auf jeden Fall wichtig, dass wir das mal mit aufnehmen.
Absolut. Also gerade die Frage, die du hast, kommt bei mir auch häufiger auf. Also ist gar nicht so selten.
Genau, also vielleicht nochmal also ganz, ganz zum Anfang zurück, was ist ein Zielvorhaben in Analytics? Also im Endeffekt, wie der Name schon sagt, man versucht zu messen oder man misst tatsächlich, welches Webseitenziel von den Besuchern erfüllt wurde. Also so ganz typische Ziele könnten irgendwie sein Newsletter-Sign-up oder eine Registrierung oder das Ausfüllen von einem Kontaktformular. Zum Beispiel. Also es muss jetzt nicht gleich die Conversion sein, also ein Verkauf, sondern etwas, was auch wichtig ist, was auch ein Ziel von der Webseite ist, was aber irgendwo in der Mitte sozusagen von der Customer Journey kommt. Also vielleicht ganz zum Anfang finde ich es wichtig zu sagen, wozu braucht man eigentlich Ziele oder was ist jetzt der Vorteil von dem Ziel? Weil eigentlich könnte man ja auch sagen, okay, wir tracken das Event und dann schauen wir uns halt irgendwie an, wie viel Ereignisse es gab und fertig. Der Vorteil davon, etwas als Zielvorhaben einzurichten oder zu definieren, ist, dass Analytics einem am Ende bestimmte Metriken, also Metriken wie zum Beispiel eine Conversion Rate, berechnen kann. Was halt natürlich nicht funktioniert oder was zumindest nicht so out of the box in Analytics funktioniert, wenn man halt das nur als Ereignis trackt. Das heißt, wenn man am Ende wirklich sehen will, welche Kampagne zum Beispiel oder welcher Marketingkanal hat welche zu welchen Zielen geführt oder welche Ziele hervorgerufen, dann braucht man ein Ziel und ein Ereignis reicht dann nicht. Und außerdem gibt es dann natürlich noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel, dass man sich ein Zielvorhaben Trichter erstellen kann, um zu sehen, okay, auf dem Weg zum Ziel, wo sind die Besucher eingestiegen und wo sind sie ausgestiegen, bevor sie das Ziel dann tatsächlich erfüllt haben. Genau, außerdem kann man Ziele am Ende auch noch in AdWords zum Beispiel verwenden oder für AB-Tests in Google Optimize.
Stimmt, guter Punkt. Da ist es sogar eine sehr angenehme Integration, weil dann, wenn ich einmal ein Ziel definiert habe, ist es ein Optimizer sehr einfach zu sagen, ich möchte den AB-Test machen und ich möchte halt messen, oder meine Erfolgsmessung erfolgt halt über Ziel A und Ziel B. Ich glaube mittlerweile, also es war tatsächlich nie von Anfang an so, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das so ist, ist schon ein paar Jahre. Mittlerweile ist es ja wirklich so, dass ich in weitestgehend allen Standard-Reports auch immer alle Auswertungen hinsichtlich den Zielen sehe oder hinsichtlich der Conversions sehe. Das heißt also, beim klassischen Kanal-Reporting sehe ich halt, wie viele Visits kamen hin, dann sehe ich so das Engagement, also Bounce Rate und Visits per Page und dann in letzter Konsequenz halt, wie haben sie konvertiert und da werden halt automatisch mir meine Ziele angezeigt. Ganz früher, in der ganz frühen Analytics-Version gab es das so nicht. Da musste man sich das eher selbst zusammenbauen. Da gab es nur einen Conversion-Report. Aber mittlerweile sind sie halt sehr konsequent, dass sie sagen, sie machen immer diese Dreiteilung. Also auf der einen Seite Volumen, auf der anderen Seite Engagement und auf der letzten Seite hinsichtlich Conversion. Und dementsprechend kann man diese Ziele, die man definiert hat, an ganz, ganz vielen Stellen verwenden und kann halt zum Beispiel sehen, jetzt meinetwegen nicht nur Marketingkanäle, sondern auch bei Devices halt sehen, okay, welche Device-Types oder welche Handy oder welche Betriebssysteme konvertieren beispielsweise jetzt ein bisschen besser, um vielleicht da nach Hinweisen zu schauen. Und deswegen sind Ziele sehr, sehr wichtig zu definieren, weil sie einfach anders getrackt werden. Genau. Oder nicht getrackt, sie werden einfach anders berechnet. Also das ist ja im Endeffekt, genau, das Tracking passiert ja vorher, also da muss man sich keine Gedanken machen, aber es ist nachher die Aufbereitung, die Google Analytics macht, die, sage ich mal, flexibler auch in benutzerdefinierten Reports macht. Das heißt, ich kann sie dann einfach an verschiedenen Stellen verwenden.
Genau, ich würde einfach gleich nochmal das aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Also Zielvorhaben werden nicht separat getrackt sozusagen, also die wären vorher schon getrackt. Man kann aber die Informationen, die man schon hat, als Zielvorhaben klassifizieren sozusagen und dann verarbeitet das Analytics anders als sozusagen nur die reine Information vorher. Also wir haben ja, also Zielvorhaben können wir ja definieren, entweder als Ereignis, wie schon gesagt, also da hat man natürlich auch die meisten Individualisierungsmöglichkeiten. Also eigentlich kann man, wenn man ein Ereignis eingerichtet hat in Analytics, das kann ja alles sein, so dass man praktisch auch alles als Zielvorhaben markieren kann oder als Zielvorhaben definieren kann. Genau, aber was halt relativ typisch ist, weil man da mit einem sehr grundlegenden Setup klarkommt, ist ein Seitenaufruf, einfach nur eine URL oder den Aufruf einer URL als Ziel zu definieren. Und dann gibt's noch die Möglichkeit zu sagen, ein Ziel kann sein, dass eine bestimmte Anzahl von Seiten, also ja, Pages per Session, also genau, Seitenaufrufe pro Sitzung passiert sind durch den Nutzer oder dass der Nutzer eine bestimmte Dauer oder eine bestimmte Zeit auf einer Seite verbracht hat. Die Daten sind ja schon da, die werden nur, also wir müssen praktisch nur Analytics sagen, genau das bitte jetzt als Zielvorhaben behandeln und dann ist diese Information, also zum Beispiel das Ereignis, auch als Zielvorhaben in den Reports abrufbar.
Genau, und wichtig, das hattest du ja auch schon erwähnt, wenn ich das definiere, ist es halt nicht rückwirkend. Also die meisten Definitionssachen bei Google Analytics werden nicht rückwirkend betrachtet, sondern immer erst ab dem Zeitpunkt, in dem sie eingerichtet werden. Und das ist bei den Zielen halt auch so. Deshalb, wie du schön im Eingangsbeispiel gehabt hast, Ziele so früh wie möglich einrichten.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Episode wir das schon mal besprochen hatten, in der ersten oder zweiten, zum Thema, wie ist ein Analytics-Account strukturiert? Und da geht eigentlich auch die Definition von Zielvorhaben so Hand in Hand damit. Also wie wir schon gesagt hatten, werden die Daten ja auf Property-Ebene gespeichert und auf der Ebene der Datenansicht nur, sag ich mal, dargestellt. Und genauso ist das auch mit Zielvorhaben. Also Zielvorhaben, die Information selbst wird logischerweise auf Property-Level gespeichert, aber Ziele können auf der Datenansichtsebene definiert werden. Und genau, man hat praktisch pro Datenansicht 20 Ziele, die man definieren kann. Auf der einen Seite kommt man da natürlich, also kann man da schon irgendwie an die Grenze kommen. Andererseits, sag ich mal, zwingt es einen natürlich auch, seine Daten sinnvoll in Datenansichten zu strukturieren und dann dementsprechend auch die Ziele zu definieren. Weil man sich halt die Frage stellen muss, was ist sinnvoll, wer will was in welcher Datenansicht sehen, für wen ist die Daten oder für welchen Adressaten ist diese Datenansicht angelegt, strukturiert und welche Ziele sind für diesen Adressaten relevant.
Ja, und da ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, weil das ist tatsächlich mir schon häufiger passiert oder auch Kunden häufiger passiert, für jede Datenansicht muss ich die Ziele wieder neu anlegen. Das heißt also, wenn ich jetzt so eine normale Datenansicht habe, wo ich nichts filtere und dann habe ich so eine Marketing-Datenansicht, wo ich so ein paar Filter drin habe. Für beide müsste ich halt die Ziele anlegen. Ich kann sie auch kopieren. Das heißt, wenn ich sie einmal angelegt habe, kann ich sie halt dann in der anderen Ansicht rüber kopieren. Aber wichtig ist halt, dass ich dran denke, weil wenn ich es nicht eingerichtet habe bei der einen Ansicht, dann fehlt das da oder dann fehlen mir auch einfach Daten, weil die Ziele vielleicht später angelegt worden sind.
Mhm. Wie gehst du denn vor oder was fragst du denn deine Kunden, wenn es darum geht, welche Zielvorhaben werden definiert?
Ich habe immer die Frage, ich frage sie immer, bei welcher Zahl, also wenn du ein Reporting an deinen Chef schickst, bei welcher Zahl würde er dich sofort anrufen, wenn die 20% niedriger ist?
Das ist eine gute Frage, ja.
Also zumindest führt es häufig dann zumindest zum ersten Idee, was denn so Ziele sein können. Und ich meine, klar, da kommt auch sowas wie Visits und so weiter, die werden ja sowieso getrackt, aber es gibt zumindest so eine gewisse Idee. Mhm. Damit kann man zumindest so diese harten Ziele abklopfen. Was dann schwieriger ist, ist tatsächlich dann zu überlegen, was können so Zwischenziele sein? Ich weiß nicht, was machst du da, um die Zwischenziele zu ermitteln?
Genau, also das kommt immer ein bisschen drauf an, welches Setup die haben. Also wenn sie zum Beispiel ein komplettes Enhanced E-Commerce Setup haben, dann haben sie natürlich sehr viele Wege, also sehr viele Zwischenschritte auf dem Weg zur Conversion sowieso dann schon getrackt. Also so etwas wie, keine Ahnung, Produktdetailseiten, Aufrufe oder Add-to-Carts, solche Punkte. Genau, aber wenn die das nicht haben, dann finde ich das auf jeden Fall interessant, drüber nachzudenken, ob man zum Beispiel das als Zwischenziel definiert.
Ansonsten natürlich hast du ja schon die üblichen Verdächtigen erwähnt, also sowas wie Newsletter, Anmeldung, Kontaktformular. Ich weiß nicht, wie stehst du zu diesen, wie nennt man das, glaube ich, Micro-Goals oder zu solchen Sachen wie hat 3 Seiten in einer Session angesehen?
Also ich habe schon einige Kunden, die das häufig verwenden, die auch häufig ihre Marketing-Reports darauf irgendwie aufbauen. Allerdings finde ich das persönlich nicht sehr aussagekräftig. Weil, also man müsste sich natürlich erstmal anschauen. Ja. Also ne, wenn man genug Daten über die Vergangenheit hat, dann könnte man halt analysieren und sagen, wenn, also in einer Session zum Beispiel, die erfolgreich war, also die zu einer Conversion geführt hat, wie viele Seiten hat der Nutzer gesehen? Und dann könnte man natürlich auch noch sagen, welche Seiten waren das? Also ne, man müsste sich halt mal ein bisschen in die Statistik da vertiefen, um zu gucken, ist das überhaupt relevant? Ist das überhaupt signifikant, was man sich da überlegt? Aber häufig sehe ich, dass das Marketingmanager oder jetzt auch bei mir meine Kunden einfach sagen, ja, also ich denke so, 3 Seiten, 3,5 Seiten, das scheint eine gute Zahl zu sein, das nehmen wir mal. Als irgendwie Ziel oder so. Und ich denke, okay, wie seid ihr darauf gekommen? Hat das mal jemand analysiert? Nee, das hat irgendwie das andere Department oder so uns so vorgegeben. Und ich mir dann denke, ja, okay, ist vielleicht jetzt nicht so super optimal, einfach davon auszugehen, dass das eine gute Zahl ist.
Ja, aber ich finde, dein Ansatz ist auf jeden Fall interessant. Es kann ja manchmal tatsächlich so, in Anführungsstrichen, weichere Metriken geben, die aber vielleicht, wenn man sie analysiert, ein ganz gutes Zeichen dafür geben, dass hinten raus die Conversion dann wahrscheinlicher ist. Also vielleicht wirklich, wenn man, sage ich mal, die Bounce Rate vernünftig aufgesetzt hat, dass man da ein bisschen gucken kann und vielleicht auch wirklich Seiten pro Session. Aber du hast vollkommen recht. Also bei mir ist immer so, ich frage dann immer, was wäre denn die Konsequenz? Also wenn wir jetzt sagen würden, User muss 5 Seiten pro Session gesehen haben, wenn wir das als Ziel nehmen, was wäre denn die Konsequenz daraus? Das heißt, die Konsequenz wäre, wir müssten darauf optimieren. Und das heißt, wir würden jetzt anfangen zu überlegen, wie können wir User dazu bringen, dass sie sich mindestens 5 Seiten in einer Session angucken. Das kann in eine gute Richtung gehen, weil man sich echt gute Gedanken macht, zum Beispiel bei Content, was ist relevanter Content, wie kann ich jemanden, sage ich mal, tiefer in ein Angebot reinziehen. Das kann aber auch absurde, sage ich mal, Folgen nehmen, dass man plötzlich anfängt, keine Ahnung, Pop-Layover zu schalten oder Artikel zu kürzen. Also sage ich mal, plötzlich einen Artikel auf 3 Seiten zu splitten, weil wenn ich es optimieren will, geht das damit relativ schnell. Oder Galleries sind auch immer super, um Seiten pro Session hochzutreiben. Also eigentlich diese ganzen Publisher-Tricks, um irgendwie die Page zu treiben. und das deshalb finde ich diese Ziele auch immer eher gefährlich. Also ich weiß, so ganz am Anfang habe ich das auch häufiger noch gemacht, aber mittlerweile tendiere ich doch eher dazu, härtere Ziele zu nehmen. Also zu sagen, okay, dann versucht halt beispielsweise Leute dazu zu bringen, dass sie vielleicht was herunterladen, also meinetwegen White Paper oder so, und das halt als Ziel zu nehmen, aber wirklich was mehr über die Intention des Kunden aussagt. Also wo der Kunde aktiver oder der Besucher der Website aktiver was tun muss, wo man nachher auch sagen kann, okay, der hat sich jetzt wirklich für das Angebot interessiert. Also weiß ich nicht, dass er sich zum Beispiel ein Video komplett angeguckt hat. Also auch da nicht nur, dass er sich das Video angeguckt hat, sondern man kann beim Video auch tracken, wie lange hat er das gesehen, und dann zu sagen, okay, alle die das Video zu 95% gesehen haben oder 75% oder so.
Ja, und da muss man halt sagen, häufig ist es ja nicht so, dass man irgendwie am Anfang von einem Setup sagt, okay, das ist unser Ziel, Punkt aus, fertig, dass man das natürlich immer wieder reevaluiert und überlegt, macht das noch Sinn? Ist das noch das, was unsere Kunden wollen? Ich meine, man verändert sich, die Kunden verändert sich ja auch häufig, die Webseite verändert sich. Genau, das finde ich dann total wichtig.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil ich glaube, das ist das, was häufig gerade bei Analytics vergessen wird, dass es eigentlich nie einen Status quo gibt. Es gibt immer nur einen Ist-Zustand, und Erkenntnisse entwickeln sich ja auch weiter. Ich meine, vielleicht erkennt man plötzlich durch vielleicht auch sowas wie User-Interviews ein bestimmtes Verhalten von Nutzern und sagt dann, okay, vielleicht sollten wir das auch mit A, mit tracken und B, auch mit in die Zielvorhaben mit reinnehmen. Also das ist, denke ich, glaube, das ist fast das Wichtigste, im vielleicht, keine Ahnung, so Quartalstakt mal auf die Ziele schauen, ob das irgendwie noch passt. Vielleicht auch schauen, ob die Ziele immer noch getrackt werden, weil das ist auch ein Klassiker. Mhm. Beim Account Audit Ziele rausfinden, die eigentlich schon seit, weiß ich nicht, 2 Jahren keine Zählung mehr hatten, weil dann gab es irgendwie eine Website-Migration oder ein Relaunch, und plötzlich wurde das Ziel, wird zwar eigentlich theoretisch immer noch getrackt, wurde aber nicht geupdatet in der Zieldefinition. Und da so, sage ich mal, 3-4 Mal im Jahr ein bisschen aufräumen, macht schon Sinn.
Ja, auf jeden Fall. Und dafür muss man auf jeden Fall wissen, dass man die Ziele in Google Analytics nicht löschen kann, sondern wenn man halt 20 hat, kann man, ne, wenn man keine Möglichkeiten mehr hat, neue anzulegen, kann man alte umdefinieren, aber man sollte sich dann auch gut dokumentieren, wann man das umdefiniert hat, weil wenn man dann im Nachhinein über diesen Zeitraum hinweg etwas reportet, kann es halt sein, dass im Januar das Ziel 1 was ganz anderes getrackt hat als im Februar, und da muss man dann echt aufpassen. Aber ansonsten kann man die Ziele auch deaktivieren, wenn man die halt nicht braucht, dann wird in der Zeit erstmal nichts in den Slot Ziel 1 aufgezeichnet sozusagen.
Ja, ich denke, das Gute ist, 20 Ziele sind eigentlich relativ viel. Also ich habe eigentlich noch kein Account-Setup gehabt, wo wir mal wirklich bei den Zielen an irgendwelche Grenzen gekommen sind. Also ich glaube, wenn ich jetzt tatsächlich auf 20 Ziele oder mehr, also meinetwegen auf 21 Ziele kommen würde, dann würde ich zumindest drüber nachdenken, okay, passt denn da eigentlich die Granularität von Zielen?
Total, ja, absolut. Allerdings, also gerade wenn man ein bestehendes Setup sich anguckt, hat man natürlich oft das Problem, dass verschiedenste Leute in der Vergangenheit Ziele angelegt haben und alles sehr wie Kraut und Rüben aussieht und man dann versucht, alles wieder glatt zu ziehen und dann irgendwie ein paar aktivierte, ein paar deaktivierte Ziele hat und sich dann überlegen muss, okay, an welcher Stelle oder an welchem Datum praktisch definieren wir dir jetzt neu und haben dann auch saubere Daten danach.
Das stimmt. Und das kann manchmal einen Account echt kompliziert machen, wenn man immer noch einen Dokumentationsabsatz hat, wo man erstmal erklären muss, naja, diese Ziele wurden deaktiviert, weil sie nicht mehr stimmen. Diese benutzerdefinierten Dimensionen werden auch nicht mehr getrackt, sondern nur noch die und ja. Genau. Deswegen immer gut überlegen. Also nicht einfach mal so, also das ist vielleicht generell einfach ein ganz guter Hinweis. Schon ein bisschen mehr drüber nachdenken, wenn ihr ein Ziel anlegt. Also einfach mal schnell irgendwie so ein Ziel anlegen und gucken, was da so passiert. Also auch gerade, wenn es jetzt darum geht, also wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte vielleicht einfach nur testen, ob denn da das Ziel richtig erfasst wird, dadurch, dass die Ziele ja eigentlich immer auf irgendwas basieren. Das heißt beispielsweise auf einem Event oder so, dann könnt ihr auch erstmal das Event anlegen, guckt, okay, läuft das Event richtig ein, passen denn die Daten und dann nach, keine Ahnung, 1-2 Tagen kommt dann das könnte das Ziel anlegen.
Also ich habe jetzt nur noch einen Punkt auf meiner Liste stehen, den ich wichtig finde zu erwähnen in Bezug auf die Zielvorhaben. Und das ist, dass ein Ziel nur einmal pro Session aufgezeichnet werden kann. Also das Ziel beschreibt praktisch eine Session näher und sagt, war diese Session ein Erfolg oder war diese Session kein Erfolg? Das heißt, das Event an sich oder das Ereignis, was das Ziel ist, kann mehrmals passieren in der Session. Aber es wird trotzdem nur ein Ziel am Ende aufgezeichnet.
Ah, das ist noch ein sehr wichtiger Hinweis. Also es ist wirklich ein uniques Event. Das heißt, bei den Events gibt es ja mittlerweile auch, es gibt die Gesamtzahl an Events und es gibt die, oh Gott, jetzt, wie heißt es auf Deutsch? Also auf Englisch heißt es unique Events, also sozusagen pro Session, wie häufig ist einmal da das Event passiert. Und das ist halt bei den Zielen per se gegeben. Das macht vieles nachher auch in der Analyse leichter.
Genau, also das führt halt oft zu Verwirrung in der Interpretation der Daten hinterher.
Ich habe noch einen Nerd-Tipp, wenn man tatsächlich alle Ziele voll hat, wie man trotzdem was Ähnliches tracken kann. Und
sag an.
man kann nämlich, wenn ich Events tracke, kann ich eine Custom Metric, also eine benutzerdefinierte Metrik anlegen und kann die jetzt genauso nennen wie das Event, also beispielsweise Newsletter-Registration. Und dann sorge ich halt dafür, immer dann, wenn das Event gezählt wird, getrackt wird, zähle ich halt diese benutzerdefinierte Metrik immer um einen hoch. Und damit bekomme ich de facto eine gleiche Datenbasis, die ich auch bekommen würde, als wenn ich ein Ziel tracken würde. Weil die Metrik kann ich nachher in allen Reports, also in allen benutzerdefinierten Reports auch einfach verwenden und kann die dann auch mit Session-Dimensionen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, der Kanal oder Source-Medium zusammenbringen. Mhm.
Aber bevor wir das machen, fragen wir uns nochmal, brauchen wir wirklich mehr als 20?
Vollkommen richtig. Ja, das stimmt. Ich mache es manchmal, also das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, mache ich manchmal für Events, die irgendwie wichtig sind, aber doch noch nicht so wichtig, dass sie in eine Zieldefinition reinkommen. Weil zum Beispiel häufig dann viele Leute mit dem Analytics-Account arbeiten und die möchte man nicht mit irgendwelchen obskuren Zielen verwirren. Und deswegen nutze ich dann diesen Zwischenschritt einfach, um, sage ich mal, jetzt so ein paar Spezialziele zu tracken, die aber beispielsweise jetzt nur für 2-3 Leute irgendwie eine Relevanz haben.
Ja, das ist eigentlich gut.
Und das funktioniert dann ganz gut. Und benutzerdefinierte Metriken, ich meine, davon hat man jetzt auch nur 20, aber die benutzt man sowieso relativ selten. Also gerade im Gegensatz zu benutzerdefinierten Dimensionen, die man ja häufiger verwenden kann. Benutzerdefinierte Metriken sind eher, ja, also selbst wenn ich jetzt spontan überlegen sollte, fallen mir nicht so viele ein, die man vielleicht noch machen kann. Gut, das zu den Zielen. Also wichtig zu merken, wenn ihr einen Analytics-Account habt und ihr habt noch kein Ziel definiert, dann ist das auf jeden Fall heute die Hausaufgabe, bis heute Abend ein Ziel definieren. Weil ihr könnt einfach eine URL nehmen, beispielsweise eine Thank-You-Page, nachdem jemand sich für den Newsletter registriert hat, die einfach nehmen, als Ziel definieren und schon könnt ihr alle Sachen in Analytics, also zum Beispiel eure Traffic-Quellen, dahingehend untersuchen, welche führen eigentlich zu den meisten Newsletter-Anmeldungen. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem, sag ich mal, etwas kompliziert gearteten Thema, was ich vorbereitet habe. Und zwar geht es darum, ich habe eine Frage von Philipp bekommen und Philipp hat ein Setup, wo sie HubSpot nutzen. Und mit HubSpot versuchen sie halt eine Lead-Qualifizierung zu steuern, aber auch zu tracken. Das heißt, sie haben eine Customer Journey, die, sage ich mal, über verschiedene Touchpoints geht. Und das Ziel dieser Customer Journey ist, sage ich mal, aus einem allgemeinen Interesse für ein Thema ein konkretes Kaufvorhaben zu haben. Und da vielleicht als Hintergrund, also HubSpot ist eine Software-as-a-Service-Lösung, nennt sich Marketing-Automatisierungsplattform. Und sage ich mal, ursprünglich eher viel für B2B-Themen eingesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt, sage ich mal, ein B2B-Produkt habe, zum Beispiel eine Software, dann ist es ja so, dass ich die relativ schlecht spontan abverkaufen kann. Also wenig Leute wachen mit dem Verlangen auf, zu sagen, ich brauche jetzt mal eine ganz, ganz große Projektmanagement-Software. Das heißt, das Thema dauert in der ganzen Recherche und, sage ich mal, im ganzen Kaufvorgang kann das durchaus mal 2 bis 3 Monate dauern. Und es kann, sage ich mal, verschiedene Stufen durchlaufen. Das heißt, es kann mit einem sehr allgemeinen Interesse anfangen. Es wird dann immer konkreter. Dann fängt man an, unterschiedliche Anbieter zu recherchieren, die zu vergleichen, dann sich vielleicht nochmal sehr viele Details von einer Lösung anzugucken, die man interessant findet. Und erst dann meldet man sich tatsächlich dafür an. Und um, sage ich mal, das Ganze ein bisschen zu steuern und auch tracken zu können, haben halt vor 6 bis 7 Jahren sich sogenannte Marketing-Automatisierungsplattformen gebildet. Also HubSpot ist eins, dann mittlerweile hat Salesforce auch, glaube 2 Anbieter sogar gekauft und bieten das aber auch mittlerweile auf der Salesforce-Plattform an. Und diese Plattformen, also ich mache das jetzt am Beispiel von HubSpot, bestehen halt aus so ein paar Elementen. Das heißt meistens aus, also bei HubSpot tatsächlich aus einem Blog, das heißt, wo ich Content schreibe, weil HubSpot sagt halt, ich versuche mit Content das allgemeine Interesse zu generieren. Dann gibt es meistens Landingpages, das heißt, alle Artikel verlinken immer auf eine Landingpage, wo ich mir dann weiterführendes Material herunterladen kann. Und dieses weiterführende Material bekomme ich aber nur, wenn ich meine E-Mail-Adresse da lasse. Das heißt, auf diesen Landingpages ist auch immer ein Formular mit drauf, wo ich halt meine E-Mail-Adresse und so ein paar Informationen zu mir eingeben kann. Und dann kann ich mir beispielsweise ein PDF runterladen. Also ich habe mir als Beispiel überlegt, wenn ich jetzt ein Reiseanbieter bin und ich mache so, keine Ahnung, so Abenteuerreisen, also wirklich längere Reisen, die auch durchaus teurer sind, weiß ich nicht, so 6 Wochen Südostasien Adventure Tour, dann könnte ich ja Content schreiben, sage ich mal, der eher als allgemeines, also wie zum Beispiel die ältesten Tempel in Südostasien. Das ist ein Blogpost, den ich schreibe. Und wenn dann jemand, sag ich mal, diesen Blogpost liest, kann ich unten halt verlinken, kann sagen, ich habe hier im Übrigen White Paper vorbereitet mit den, sage ich mal, interessantesten Routen zu den Tempeln in Südostasien. Also so, sag ich mal, Routenplaner. Und wenn ich den haben will, muss ich halt meine E-Mail-Adresse da lassen. Und dann, wenn ich das gemacht habe, kriege ich das halt als PDF zugeschickt. Und das ist halt immer der erste Schritt bei solchen Marketing-Automatisierungsplattformen. Ich versuche irgendwie an die E-Mail-Adresse des Kunden zu kommen, weil dann kann ich im zweiten Schritt primär über E-Mail halt ihm weitere interessante Inhalte schicken. Das heißt, man geht dann auch noch gar nicht so richtig auf Verkauf, sondern wird dann vielleicht eine E-Mail verschicken mit, weiß ich nicht, schöne Strände in Südostasien und wird dann vielleicht in der 3. oder 4. E-Mail auch mal was haben mit, keine Ahnung, tolle Hotels, die man in der Nähe von den Tempeln buchen kann. Und da versucht man dann am Ende des Tages denjenigen dazu zu bringen, dass er dann auf diesen Hotel-Link klickt und dann tatsächlich sein Hotel bucht oder eben dieses komplette Reisepaket bucht. Und genau, das heißt, E-Mail ist sozusagen dann der dritte Teil. Und wenn ich jetzt diese ganzen Sachen mir angucke, dann habe ich schon eine etwas kompliziertere Customer Journey. Das heißt, mit HubSpot, wenn ich HubSpot implementiere, übernimmt HubSpot das Tracking für mich. Das heißt, es trackt den Traffic auf dem Blog, wie die Leute das lesen, dann trackt es, wie viele melden sich dann an, überladen sich, sage ich mal, diesen weiterführendes Material runter, trackt dann auch, wie viele haben den E-Mail-Opt-in gemacht und wie viele haben dann E-Mails geöffnet, haben dann auf die Links geklickt, haben sich weiteren Content runtergeladen. Das heißt, HubSpot übernimmt für mich halt auch das Tracking über alle Touchpoints. Und jetzt ist halt die Frage, kann ich mir eigentlich sowas wie HubSpot, weil das muss man dazu sagen, also die Marketing-Automatisierungsplattformen sind sehr komfortabel, aber sind natürlich auch sehr teuer. Das heißt, aktuellen Preise kenne ich jetzt nicht mehr. Ich kenne es nur die so vor 3-4 Jahren waren, aber man kommt da relativ schnell auf einen ganz guten fünfstelligen Betrag im Jahr. Und wenn ich jetzt in der Situation bin, okay, ich kann mir das jetzt aktuell noch nicht leisten, ist halt die Frage, okay, kann ich denn sowas eigentlich auch mit gängigen Tools und eben auch mit Google Analytics so weit tracken, dass ich die gesamte Customer Journey da abbilden kann? Und ich habe das jetzt mal versucht, ein bisschen zu skizzieren. Und natürlich, also man kann das auf jeden Fall machen. Ich habe jetzt mal so ein Beispiel-Setup, wo man sagt, okay, wir nutzen jetzt auf jeden Fall Google Analytics als Tracking und würden jetzt zusätzlich noch WordPress für die ganzen Blog-Inhalte nutzen. Dann Mailchimp für, sage ich mal, den E-Mail-Versand und auch grundsätzlich halt als Mini-CRM, wo ich halt die E-Mail-Adressen speichere. Und dann vielleicht noch optional sowas wie Optimizely als Landingpage, wobei Mailchimp mittlerweile auch Landingpages anbietet. Also könnte es auch Sinn machen, das alles direkt in Mailchimp zu machen. Wichtiger Hinweis vorneweg, wir bewegen uns mit so einer Lösung, zumindest wenn wir sie jetzt in der ausführlichen Variante implementieren, wie ich es gleich beschreiben würde, in der definitiv roten DSGVO-Zone. Das heißt, wenn ich sowas mache, sollte ich auf jeden Fall das Ganze nochmal juristisch abstimmen lassen. Das ist deswegen so, weil wir halt anfangen, User-Daten auf jeden Fall auch in Analytics mit zu tracken. Das heißt, wir werden eine User-ID in Analytics hinterlegen, wie auch in Mailchimp. Und, sage ich mal, dieses Zusammenführen von persönlichen Daten, wie ihr, sage ich mal, aus unserer DSGVO-Folge gelernt haben solltet, ist auf jeden Fall etwas, was die Zustimmung des Nutzers erfolgt. Also wie gesagt, die Zustimmung könnt ihr natürlich dann auch bei den jeweiligen Kontaktform oder bei den jeweiligen Formularen abfragen, die ihr nutzt, wenn jemand dann seinen weiterführenden Content runterladen will. Aber ich würde es auf jeden Fall nochmal juristisch abklopfen lassen. Im Übrigen auch, wenn ich solche Tools wie HubSpot oder ähnliche einführe. Okay, also wenn ich jetzt sowas selbst bauen will, dann kann ich jetzt einfach WordPress nutzen. WordPress ist ja gängig. Das heißt, ich weiß nicht, Maria, nutzt du auch WordPress als deine Website-Engine?
Ja.
Ah, okay.
Ja.
Genau. ist ja sehr, sehr, sag ich mal, man kann sehr einfach und schnell damit das Ganze aufbauen. Ich weiß nicht, machst du dein Tracking dann in WordPress? Machst du das über Plugins oder hast du es direkt eingebaut?
Also momentan mache ich es noch über Plugins, aber ich werde es wahrscheinlich tatsächlich früher oder später über einen Tag-Manager einbauen.
Ja, das ist auch, glaube ich, der gängige Weg. Also wenn ihr es erstmal aufsetzen wollt, dann dafür gibt es tatsächlich relativ gute Plugins. Das heißt, die könnt ihr installieren und dann tragt ihr da einfach nur noch die Google Analytics ID ein und die übernehmen halt den Rest, dass jetzt erstmal alle Seiten von WordPress soweit getrackt werden. Und das reicht für, sage ich mal, für so ein erstes Setup soweit auch aus. Und wenn ihr, sage ich mal, noch speziellere Sachen tracken wollt, wie viel haben die Leute von euren Artikeln gelesen, also wie weit scrollen sie beispielsweise nach unten, dann macht es vielleicht schon nochmal Sinn, gegebenenfalls Tag Manager einzubauen und darüber dann halt so ein Scroll-Tracking zu implementieren.
Man muss aber sagen, dass die Plugins häufig schon echt ganz, ganz coole Sachen können, also zum Beispiel auch Custom Dimensions oder so, gerade wenn man solche Sachen mittracken will, wie Werbeblog-Autor oder solche Sachen, das funktioniert schon mit Plugins.
Ja. Ah, cool. Okay, ja, umso besser. Ich habe es mir länger nicht mehr angeguckt, aber das, okay, dann reichen vielleicht sogar die Plugins. Dann müsst ihr noch nicht mal was mit dem Tag Manager machen. Genau, der zweite Schritt ist dann, dass man auf, sage ich mal, auf jeden Content, beispielsweise unten oder in der Mitte halt Call-to-Action-Buttons platziert, die dann halt zu diesem weiterführenden Content hinleiten, also im Endeffekt dann auf diese Landingpage. Soweit ich weiß, gibt es auch dafür Plugins. Das heißt, es gibt sogenannte Button-Plugins für WordPress, die man sich einfach installieren kann, wo man dann einfach einen Button definieren kann. Und, also wie soll der aussehen? Die haben unterschiedliche Designs und auch, wo soll der nachher hinlinken? Und worauf ihr natürlich dann achten müsst, dass ihr natürlich den Klick auf diesen Button auch als Event an Google Analytics übergebt, weil das ist ja dann schon euer erstes Ziel, was ihr anlegen könnt. Das heißt, könnt halt tracken, wie viele Leute haben von bestimmten Artikeln, sag ich mal, auf weiterführenden Content geklickt. Genau, so, wenn der User dann auf diesen Button klickt, kommt er auf eine Landingpage, die, wie gesagt, ich würde es mir wahrscheinlich jetzt erstmal von Mailchimp angucken, also das ist eher neuer, dass die Landingpages machen, aber sie waren ganz okay, was ich so gesehen habe, und diese Landingpage muss ja auch nicht was Kompliziertes machen, das heißt, da steht halt nur kurz drauf, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel Reiseroutenplaner runterladen und dann gibt man halt seine definierten Felder ein, also für das Formular. Und wenn man es jetzt direkt alles mit Mailchimp macht, dann fließt das auch schon direkt in meine Mailchimp-Liste ein. Das heißt, ich lege mir grundsätzlich bei Mailchimp halt eine Liste an und lege mir dann die Landingpage an und dann wird auch alles direkt in Mailchimp übergeben. Wichtig hier auch, dass ich halt auf dieser Landingpage dann auch Google Analytics implementiert habe und dass das Ganze dann auch in die gleiche Property getrackt wird, weil sonst hätten wir keine durchgehende Customer Journey. Hier noch wichtig, falls tatsächlich das Ganze dann unter einer anderen Domain laufen sollte, müsst ihr halt auf Cross-Domain-Tracking achten. Da gehe ich jetzt nicht ins Detail drauf ein, ich werde aber nochmal einen Link hinzugeben, sage ich mal, worauf man bei Cross-Domain-Tracking achten sollte. Aber wenn das nicht richtig implementiert ist, das kennt ihr aus der anderen Folge, wo wir das schon mal kurz diskutiert haben, würdet ihr halt immer neue Sessions generieren, wenn jemand dann nachher auf diese Landingpage kommt. So, das heißt, der User ist jetzt auf der Landingpage und füllt dann das Formular aus und wenn er dann auf Absenden klickt, dann wird in Mailchimp halt ein neuer Eintrag angelegt. Das Wichtige ist, dass bevor dieser Eintrag angelegt wird, und das ist was, da müsstet ihr ja dann im Zweifelsfall mit euren Entwicklern sprechen. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall im Frontend, bevor das übergeben wird, aus dem Google Analytics Cookie die sogenannte Client-ID auslesen. Weil das ist die eindeutige ID, die den Nutzer in Google Analytics identifiziert und die braucht ihr später, um, sage ich mal, diese Identifikation fortlaufend zu machen. Das heißt also, ihr müsst eigentlich einen Entwickler fragen, dass er einfach diesen Wert aus dem Cookie auslässt und diesen Wert dann in Mailchimp hinterlegt. Das heißt, man kann in Mailchimp sogenannte Hidden Input Fields hinterlegen. Das heißt, die sieht der Nutzer nicht. Da kann man aber Werte reinschreiben. Das heißt, da könnt ihr die Client-ID reinschreiben. Ich packe nochmal einen Link dazu, wie so ein Skript aussehen kann, mit dem man so ein Cookie auslesen kann. Wie gesagt, das ist nichts Kompliziertes. Und diese ID, wie gesagt, speichert ihr in Mailchimp und ihr könnt sie dann auch zum Beispiel zusätzlich noch als Custom Dimension in Google Analytics speichern. Das gibt euch nachher dann in der Auswertung noch ein bisschen mehr Flexibilität. So, und ansonsten wird halt der Klick auf oder das erfolgreiche Absenden des Formulars natürlich auch als Event in Google Analytics getrackt und wird in dem Zug auch an Mailchimp und an Analytics noch übergeben, welches Formular der Nutzer da gerade genutzt hat, also und welches PDF er beispielsweise dafür bekommen hat. Also einfach, damit ihr auch noch seht, gerade wenn ihr verschiedene Formulare später habt und auch verschiedene Materialien, die man herunterladen kann, dass man einfach sehen kann, womit hat er zum Beispiel angefangen, dass das dann in Mailchimp drin steht. So, und dann könnt ihr in Mailchimp anfangen, eine E-Mail-Kette anzulegen. Das heißt, es gibt in Mailchimp Automatisierungsfunktionen, wo ihr sagen könnt, okay, nach 3 Tagen soll er die E-Mail bekommen, nach 7 Tagen die. Und dann schreibt ihr kurz die E-Mail mit dem entsprechenden Content. Wichtig ist halt, dass ihr dann in Mailchimp auch ein Tracking von Analytics mit hinterlegt. Das heißt, ich kann E-Mails auch mit Google Analytics tracken, also auch die Öffnung von E-Mails. Da packe ich euch eine kurze Anleitung als Link mit dazu. Das heißt, das ist einfach am Ende generiert man einen Link, der als, sage ich mal, einmal ein Pixel Bild in jeder E-Mail hinterlegt wird, also so klassisch wie E-Mail-Tracking halt gemacht wird. Und diese Daten werden dann halt über das Measurement-Protokoll in Google Analytics geschrieben. Ihr müsst jetzt nicht wissen, was das Measurement-Protokoll ist. In der Anleitung steht einfach drin, was ihr definieren müsst. Wichtig ist halt, dass ihr da dann auch genau diese Client-ID oder die ihr an Mailchimp übergeben habt, dass ihr die auch nutzt, um in diesen Link als URL-Parameter hinzuzufügen. Das andere, was ihr natürlich machen müsst, ist, dass jeder Link aus dieser E-Mail, der dann zurück zu eurer Website geht, dass ihr da wieder UTM-Parameter verwendet, damit ihr nachher sehen könnt, okay, das kam über diese Lead-Qualifizierungs-E-Mails. Und ihr solltet auch diese Client-ID, die ihr vorher gespeichert habt, auch als gesonderten URL-Parameter an jeden Link dranhängen, weil dann könnt ihr die nämlich im nächsten Schritt verarbeiten. Das heißt, einfach ein URL-Parameter Client oder, keine Ahnung, Hash oder Session nehmen und da einfach dann die Client-ID dranhängen, die ihr in Mailchimp gespeichert habt. Weil dann könnt ihr nämlich Folgendes machen, wenn jemand dann auf diesen Link klickt und kommt dann wieder auf eure Website, dann könnt ihr ein kleines Skript implementieren, also auch im Zweifelsfall wieder die Entwickler fragen. Wie gesagt, hinsichtlich JavaScript ist das ein relativ einfaches Skript. Das liest dann einfach diese Client-ID aus der URL aus und schreibt sie dann wieder in die benutzerdefinierte Dimension, die ihr vorher schon genutzt habt. Und da packe ich euch auch noch einen Link rein. Ihr könnt die auch tatsächlich als Client-ID in Analytics hinterlegen. Das heißt also, im Analytics-Tracking-Code könnt ihr sagen, Google soll sich nicht selbst eine Client-ID überlegen. Also das wäre die Standardeinstellung, sondern ihr könnt in dem Fall auch sagen, ich möchte Google mit einer Client-ID sozusagen aufrufen, mit einer festen. Und wichtig ist, also wenn ihr das macht, habt ihr nachher halt die Möglichkeit, eine durchgehende Session oder sprich eine durchgehende Analyse dieses einen Users oder dieser einen Client-ID in Analytics machen zu können. Weil das ist ja das, was ihr jetzt am Ende machen wollt. Das heißt, ihr habt jetzt das ganze Setup fertig. Das heißt, es werden unterschiedliche Events getrackt. Das heißt, jemand liest einen Artikel, dann klickt er auf so ein Call to Action, dann lädt er sich was runter, dann öffnet er meinetwegen 3 E-Mails, klickt auf 3 Links und am Ende kauft er irgendwas. Und das heißt, ich habe eigentlich einen gesamten Funnel. Der fängt vorne beim allgemeinen Interesse mit Content an und hört hinten bei einer Bestellung auf. Und dann ist jetzt so ein bisschen die Sache, wie bilde ich das denn eigentlich jetzt in Analytics ab? Das heißt, wie kann ich so einen Funnel abbilden? Jetzt ist das einzige Problem, die einzige Schwachstelle, die Analytics immer noch hat, sind Funnel. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Aber arbeitest du gerne mit Funneln oder ist es etwas, was du vermeidest?
Sagen wir mal so, ich arbeite selten mit Funnel, aber ich vermeide es nicht explizit. Meistens finde ich nur eine andere Möglichkeit, dieselben Informationen zu bekommen. Weil so eine Funnel-Definition ist ja schon relativ eng vorgegeben.
Genau. Und auch, glaube ich, teilweise auch hat auch ein paar Lücken, was die Berechnung angeht. Also Maria hatte das ja angesprochen, dass man zu einem Ziel kann ich halt Schritte definieren, die zu diesem Ziel führen. Das Problem ist, ich kann da nicht wild zwischen Seiten aufrufen und Events mixen. Das wird nicht klappen. Das heißt also, wenn ich ein Event als Ziel habe, muss ich, sei denn, ich liege jetzt komplett falsch, aber ich glaube, das letzte Mal, als ich es gemacht habe, war es so.
Nee? Ja. Okay. Du hast recht. Also man kann es nicht mixen.
Ja, genau, das ist das Problem. Google Analytics 360 Kunden können jetzt beruhigt aufatmen, weil die haben tatsächlich etwas, das nennt sich benutzerdefinierte Funnel. Und da kann ich sowas machen. Das heißt, da kann ich vernünftige Funnel anlegen und ich kann da auch mixen zwischen Events und Seiten aufrufen. Aber das bekommt man tatsächlich nur als 360 Kunde. Für alle die nicht 360 Kunden sind, wie kann ich sowas machen? Und das sind jetzt genau diese Methoden, wie kann ich eigentlich so ein Funnel-Setup umgehen? Das heißt, es gibt eine sehr einfache Variante. Das heißt, das ist, ich habe jetzt alle Events und ich lege mir die Events, die ich halt habe, also zum Beispiel hat auf einen Call to Action geklickt, hat sich ein PDF heruntergeladen, hat auf eine E-Mail reagiert, also hat auf einen Link geklickt und beispielsweise hat bestellt, lege ich mir als Ziele an. Und dann kann ich natürlich, sage ich mal, in einer sehr einfachen Variante einfach die Häufigkeit dieser Ziele, also wie häufig die sozusagen in einem bestimmten Zeitrahmen passiert sind, kann ich einfach analysieren und messen. Also das ist wirklich eine sehr einfache Variante. Solange, sag ich mal, mein Zeitraum sehr, sehr lang ist, also ich muss halt ein bisschen gucken, wie lang ist grundsätzlich so mein Conversion-Zeitraum für so eine Customer Journey. Also wenn die meinetwegen 2 Monate sind, dann sollte ich mir auch da, wenn ich die Analyse so einfach mache, auch wirklich dann diese 2 Monate oder auch tatsächlich für 4 Monate das Ganze angucken. Weil wenn ich das Ganze auf Wochenbasis mache, verzerrt sich's halt, weil dann sehe ich halt beispielsweise für das Ziel, halt auf eine E-Mail geklickt, sehe ich natürlich die, die ihre Customer Journey schon meinetwegen 3 Wochen vorher angefangen haben. Die klicken jetzt beispielsweise auf die E-Mail. Das heißt, die Zahlen, die ich da habe, hängen eigentlich gar nicht miteinander zusammen. Wenn ich jetzt den Zeitraum größer mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie zusammenhängt, einfach größer. So, das ist die schnelle Variante. Wenn ich dafür sorgen will, dass diese Zahlen schon miteinander zusammenhängen, kann ich etwas machen. Das nennt sich Sequenzsegmente. Das heißt, ich kann ja in Google Analytics Segmente anlegen. Haben wir auch noch gar nicht behandelt. Das sollten wir vielleicht in den nächsten Folgen noch machen, weil das ja auch ein sehr wertvolles Instrument ist. Das heißt, ich kann ein Segment anbilden, was eigentlich nichts anderes ist als ein Filter. Und ich kann diese Segmente halt einfach nach einfachen Kriterien machen, wie zum Beispiel hat Seite XY gesehen. Ich kann aber auch ein Segment abbilden, indem ich eine Sequenz vorgebe. Ich kann zum Beispiel sagen, hat zuerst das Event A gemacht und hat danach das Event B gemacht. Und darüber kann ich mir dann halt einen Funnel zusammenlegen. Das heißt, ich habe erst ein Segment, wo ich sage, hat nur das Event A gemacht, dann bilde ich mir ein Segment, hat das Event A und danach das Event B gemacht und danach ein Segment mit, hat das Event A, danach das Event B und danach das Event C gemacht. So, und darüber kann ich mir halt dann im Endeffekt die Zahlen der Nutzer ermitteln, die halt in die jeweiligen Segmente reinfallen und kann mir darüber dann halt entsprechend auch einen Funnel abbilden. Und die zweite Variante, die ich auch machen kann, ist, ich könnte mir natürlich auch einen benutzerdefinierten Report machen. Wenn ich halt die Client-ID als benutzerdefinierte Dimension gespeichert habe, mache ich halt einen benutzerdefinierten Report, wo die Client-ID drin ist und meine ganzen Ziele, die ich vorher definiert habe, also mit den Events. Und dann kann ich es mir exportieren und kann es mir halt in Excel dann aufbereiten. Also muss ich ein bisschen in Excel rumspielen, dass ich das Ganze dann normiere, kann darüber dann aber auch über die Client-ID, die im Endeffekt die Zahlen ermitteln für die einzelnen Funnel. Das Ganze ist jetzt nicht besonders trivial, ist auch nichts, was ich mal eben an einem Nachmittag aufsetze. Deswegen die berechtigte Frage, macht es eigentlich Sinn, so viel Aufwand zu betreiben? Ich würde sagen, es gibt 2 Szenarien, wo es Sinn macht. Szenario 1, ich muss wirklich, wirklich Geld sparen. Wobei dann sich natürlich die Frage anschließt, macht es dann überhaupt Sinn, sowas Kompliziertes wie Marketing-Automatisierung zu machen? Ist halt, ne, also muss man halt überlegen. Also es ist nicht, das ganze Setup ist nicht unbedingt trivial. Szenario 2 wäre, das ist tatsächlich mein Szenario gewesen, ich möchte einfach einen komplizierten Fall mit Analytics bewältigen und möchte dabei auch lernen, wie man den umsetzen kann. Also bei mir kommt es häufiger vor, dass ich halt komplizierte Tracking-Setups einfach deswegen mache, weil mich interessiert, wie ich sie technisch lösen kann. Das ist, dann mache ich es dann einfach trotzdem, obwohl es kompliziert ist, einfach weil es für mich eine Chance ist, nochmal ein paar Sachen zu lernen und auch einfach eine gewisse Herausforderung hinzubekommen. Nachteil des ganzen Setups ist natürlich A, dass es ein bisschen kompliziert ist, B, dass man es auch nicht so einfach anderen Personen erklären kann. Also wenn ihr im Team arbeitet, gibt es vielleicht welche, die jetzt nicht so technisch orientiert sind und die finden das alles super kompliziert. Und für mich eigentlich der hauptsächliche Nachteil ist tatsächlich, ich habe nicht so viele Automatisierungsoptionen. Das heißt, ich kann halt in dem Setup, was ich gerade beschrieben habe, nur das Ganze mit Mailchimp machen und da kann ich dann halt einfach E-Mails versenden. So, das war's. Ich glaube, Mailchimp arbeitet halt auch an anderen Optionen. Das nennt sich, ich glaube, Mailchimp Brain. Ich glaube, da haben sie mittlerweile, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr als E-Mail. Aber nichtsdestotrotz, ich bin halt immer ein bisschen limitiert. Das heißt, wenn ich jetzt nicht sowas wie HubSpot nutzen will, sollte ich mir auf jeden Fall, und ich bin bereit, jetzt auch Geld dafür zu investieren, dann kann ich empfehlen, sich nochmal Lösungen anzugucken, wie beispielsweise CrossEngage. Das ist auch ein Startup, was aus Berlin kommt. Das ist sehr interessant, weil die sich tatsächlich so als Zwischenlösung sehen. Das heißt, ich übergebe meine ganzen Daten, die ich beispielsweise auf der Website sammle, an die. Und zusätzlich auch noch kommen alle Daten rein, die beispielsweise in meinen E-Mail-Tools wie Mailchimp sind, kommen auch rein und die aggregieren das und führen das zusammen. Und ich kann dann halt auf Basis ganz, ganz vieler Datenquellen sehr, sage ich mal, komplexe Automatisierungsvorgänge vorgeben und kann auch, wie gesagt, diese Automatisierung dann über ganz, ganz viele Kanäle machen. Das heißt, ich kann dann wiederum E-Mails verschicken, kann beispielsweise auch Kampagnen starten bei Facebook, wobei da müsste man jetzt bei DSGVO nochmal gucken, ob das immer noch so geht. Oder ich kann auch beispielsweise, das finde ich immer noch interessant, einfach Postkarten verschicken. weil ich glaube, die Postkarte ist mittlerweile wieder ein interessanter Marketingkanal geworden, weil ja wir alle gewohnt sind, dass wir mit E-Mails zugedonnert werden. Da hätte ich noch ein interessantes Szenario. Es gibt zum Beispiel einen Service in den USA, die haben so einen Roboter gebaut, der schreibt handgeschriebene Postkarten. Und die kann man per API ansteuern und kann die schreiben lassen und verschicken lassen.
Okay, das hört sich nicht so an, als würde das skalieren.
Doch, das skaliert halt. Der Roboter schreibt das ja. Also ja, der kann natürlich immer nur X, aber die haben dann einfach mehr Roboter. Aber vielleicht 200.000 wird schwierig, aber das ist schon ziemlich cool. Also ich werde auch den Link in die Shownotes reinpacken. Die haben auch ein Video, wie der das Ganze schreibt. Ich glaube, man kann sogar seine Handschriften hinterlegen. Es ist auf jeden Fall. Aber ich muss mal sagen, für mich gab es ein Beispiel. Product Hunt, ich weiß nicht, kennst du Product Hunt?
Mhm, ja.
Genau, also als die mal angefangen haben, so vor 4, 5 Jahren, war ich relativ früh registriert da. Und die haben im ersten Jahr, haben sie allen ihren Nutzern, ich glaube, das waren so 200, haben sie alle eine persönliche Postkarte aus San Francisco geschrieben. Also handgeschrieben und von allen Team-Members unterschrieben, so dass sie sich total freuen, dass wir hier mithelfen, das aufzubauen und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, das hat bei mir echt einen Zug gehabt. Also seitdem ist meine Loyalität ist ungebrochen. Also das ist natürlich schon was Spannendes und wie gesagt, da mit solchen Automatisierungsoptionen kann man natürlich sowas machen. Aber wie gesagt, bei allen Lösungen, CrossEngage, HubSpot, Emasis ist auf jeden Fall was, mit denen sehr genau diese ganzen Datenthematik besprechen. Also wie weit ist das datenschutzrechtlich okay, was die machen. Aber man kann da schon sehr viel machen. Und wie gesagt, wenn man jetzt, sage ich mal, so ein Bastelprojekt fürs Wochenende sucht, dann habt ihr jetzt ungefähr eine Idee, wie man es auch selbst bauen kann.
Gute Wochenendbeschäftigung, auf jeden Fall.
Ja, genau, richtig. Genau, mal was fürs Wochenende, wenn man sich nicht irgendwie im Park langweilen möchte oder an der Spree sitzen oder sonst wo, dann einfach mal ein Cross-Plattform Customer Journey Tracking aufsetzen. Also ich sag mal so, es schult schon ganz gut über viele Innereien, die man in Analytics machen kann.
Das glaube ich, auf jeden Fall, ja.
Okay, das der komplizierte Part. Ich werde beim nächsten Mal versuchen, ein etwas leichteres Thema zu finden. Das Problem war auch, ich habe es erst beim Schreiben gemerkt, dass es eigentlich kompliziert ist. Beim nächsten Mal werde ich ein bisschen sorgsamer damit umgehen. Vielleicht mache ich sowas wie Segmente, weil haben wir ja bisher noch nicht behandelt. Auf jeden Fall, denke ich, können wir sagen, wir sind, denke ich, nächste Woche wieder dabei, dass wir eine neue Folge produzieren. Und deswegen kann ich von meiner Seite sagen, ich wünsche allen eine angenehme Woche und freue mich darauf nächste Woche. Ach nee, warte mal, ich habe mir noch überlegt, bevor wir uns verabschieden. Wir haben es bisher ja nicht gemacht, aber ich würde sagen, es ist langsam Zeit, dass wir es machen können, weil wir haben ja tatsächlich ein paar Leute, die uns hören. Also, ganz wichtig, wenn ihr uns hört und ihr findet das gut, was wir machen, oder ihr findet es auch nicht gut, ist egal. Auf jeden Fall schreibt uns eine Bewertung bei iTunes. Und auch bei SoundCloud, weil das hilft uns einfach, dass wir auf dem Radar bei noch mehr Leuten landen und dementsprechend haben noch mehr Leute Chance, irgendwie ein bisschen mehr sich mit dem Thema Analytics zu beschäftigen. Das heißt also, wenn ihr Feedback für uns habt, gerne einfach eine Bewertung bei iTunes oder bei SoundCloud hinterlassen. Da freuen wir uns über jede. Also egal, wie viele Sterne ihr uns gibt, gerne 5, aber können auch gerne weniger sein. Ansonsten, wie immer, Fragen einfach an uns schicken. Das heißt, die E-Mail-Adresse stehen soweit im Profil des Podcasts mit drin, wo ihr es hinschicken könnt. Ja, ich weiß nicht, hast du sonst noch was wichtig ist?
Nee, Feedback ist immer gern gesehen, auf jeden Fall.
Genau, richtig. Ansonsten sage ich von meiner Seite nochmal eine schöne Woche.
Von meiner Seite auch.
Und dann bis nächste Woche. Ciao.
Bis dann. Ciao.
Okay. Jetzt haben wir jetzt sozusagen den Outtake-Bereich. du hast ja zugehört. Wie kompliziert war der letzte Teil?
Nicht kompliziert. Also ich muss sagen, du, während du geredet hast, habe ich in mein Notizbuch den ganzen Prozess aufgeschrieben. So hier tracken, da File, Daten, UTM-Parameter dranhängen und so. Und ich finde es super straightforward sozusagen. Aber ich verstehe, was du meinst mit, also wenn man zuerst darüber nachdenkt, ja okay, ne, man hat ein E-Mail-Tool, dann trackt man das, dann sendet man irgendwie das, die Events als Zielvorhaben und so weiter, hört sich ja simpel an, aber wenn man dann überlegt, ah nee, hier brauche ich ja noch Parameter und dann brauche ich ja noch Cross-Domain-Tracking und so, okay, es ist vielleicht doch etwas komplizierter.
Ja, gerade wenn man halt mit den Clients arbeitet.
Ja.
Ja, richtig. Und vor allen Dingen dieses Client-ID überall durchschleifen ist echt etwas, also ich muss dann auch jedes, also ich habe dann irgendwann, also als wir das mal aufgesetzt haben, dann nachlesen, kann man eigentlich die Client-ID in Google Analytics überschreiben oder muss ich das irgendwie brutal machen, so dass Google Analytics das vielleicht gar nicht mag und so weiter, aber es gibt es tatsächlich, also es ist, Analytics ist dann doch sehr pragmatisch, was das Ganze angeht, also man kann zum Beispiel auch sagen, ich tracke nichts im Cookie, habe ich in dem Zug dann nochmal, jetzt gestern nochmal gesehen, weil das war mir jetzt auch gar nicht mehr bewusst bei der ganzen DSGVO-Sache. Also ich kann tatsächlich auch Analytics aufsetzen, ohne dass ein Cookie gesetzt wird. Ne, also dann habe ich halt gewisse Metriken nicht. Also kriege halt keine wiederkehrenden Nutzer, kann halt sowas, was ich gerade beschrieben habe, mit Customer Journey Tracking nicht machen, aber ich kriege halt, sage ich mal, allgemeine Daten. Also wenn jetzt jemand irgendwie Sorge hat, dass das ihm mit den Cookies um die Ohren fliegt, dann
und ist das auf jeden Fall noch verhindere möglich. Ich das, dass Analytics ein Cookie setzt?
Das machst du in dem initialen Skript, wo halt das, wo du dieses Require sowieso und dann, wo du da die, die Property-ID angibst, da gibt es halt noch eine Zeile, gibt es einen Parameter, den kannst du dann im Tag Manager halt mit Fields to Set setzen. Ich muss jetzt nachgucken. Ich werde den Link sowieso reinpacken, weil da auch drin steht, wie man die Client-ID überschreiben kann. Da gibt es einen Parameter. Ich glaube, der ist dann Cookie gleich false oder so. Und dann gibt es halt keine Cookies.
Das ist interessant.
Ja. Also, es ist tatsächlich, es gibt in den Niederungen des Tracking-Codes echt noch so ein paar Sachen,
Möglichkeiten.
Die man gar nicht. Das ist dann immer so der Klassiker, wenn man den Simo Ahava-Blog liest, der auch grundsätzlich immer genau aus solchen Niederungen irgendwelche abgedrehten Sachen rauskramt, die er dann für irgendwie so ein neues Tag-Management-Tracking.
So hört sich das an.
Ja, ist auch wirklich so. Ich glaube, das ist, also der kennt Tiefen aus der Dokumentation, die überraschen mich auch jedes Mal.
Ja, ich muss sagen, also zum Beispiel auch jetzt diese Info, dass ein Zielvorhaben nur einmal pro Session getrackt wird praktisch, das steht auch nicht in dem, also in diesem, sag ich mal, offiziellen Zielvorhaben-Artikel von Google Analytics drin. Das ist irgendwie irgendwo unter einer, in einem Teilbereich von irgendeiner Frage oder so mal beantwortet worden. Ja.
Okay, ich hätte es zum Beispiel jetzt auch nicht sicher beantworten können. Also für mich war das jetzt, also ich hätte es immer gedacht, aber ich hätte jetzt nicht sicher sagen können, dass es auch so ist. Also ich hätte es mir auf jeden Fall angucken müssen. Also dementsprechend war das für mich jetzt auch nochmal eine ganz gute Bestätigung, weil ich von den Zahlen bin ich mal davon ausgegangen, aber ich habe es mir tatsächlich nie angeguckt.
Die Untiefen, genau. Aber sowas findet man auch erst heraus, wenn man sich die Frage stellt und sich dann aktiv auf die Suche danach macht. Ansonsten geht es, glaube ich, auch einfach an einem vorbei.
Stimmt. Ja, richtig. Ja, weil man häufig auch, gerade auch wenn man jetzt so mit Kunden ist, man kann ja manchmal auch solche, also meistens sind ja solche Fragen jetzt auch nicht wichtig. Also manchmal gibt es zwar die Frage, aber dann kann man sagen, okay, ja, aber ist jetzt gerade für unser Setup nicht wichtig. Deswegen muss man sich dann auch gar nicht im Detail
Also meistens ist es ja eher so,
manchmal allerdings ist es dann schon wieder
so, kommt eine Frage auf. Man denkt sich, okay, ich denke mal, es ist so und so, weil das macht Sinn. Und dann macht man sich so eine Notiz nachlesen. Manchmal, ja.
Das stimmt. Und die vergisst man dann auch wieder. Und stimmt. Manchmal, ja, wenn es wirklich wichtig ist, dann lese ich, aber manchmal passiert es mir doch einfach. Das ist gerade dieses Interesse nachlesen, fällt dann doch wieder runter. Ja, aber dann ist auch wieder das Problem, man wird dann wieder nur Google Analytics Experte und dann für die anderen Tracking Tools ist es dann wieder anders. Also ich sehe es dann gerade, wenn dann wieder so das, ich meine, so exotisch ist es jetzt nicht, aber für mich ist dann schon eher exotisch, halt sowas wie Adobe Analytics um die Ecke kommt.
Warum ist das denn so? Also warum kann ich zum Beispiel irgendwie Metriken nicht verknüpfen und wenn man dann eine Etage tiefer geht und sich fragt, okay, das hat irgendwie nicht denselben Scope oder die Information hat in Analytics einfach überhaupt keinen Scope, dann kann man sich das wieder erklären und braucht sich irgendwie nicht diese Detailinformationen merken, sondern weiß, okay, immer mal gucken, was ist mit den Scopes.
Ja.
Genau, aber das ist natürlich manchmal super schwierig herauszufinden, weil Analytics oder halt in Blogbeiträgen oder jetzt auch auf der Seite von Analytics, es ist halt meistens eher so eine Information, das ist halt so, aber nicht, warum ist das so? Und das ist dann manchmal ein bisschen schwierig.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Wobei mir dann tatsächlich doch hilft, häufiger auch auf andere Tools mal ausweichen zu müssen, einfach weil es das Projekt irgendwie mitbringt. Also, okay, momentan mache ich gerade einen Adobe Tag Manager, also der DTM. Das ist echt gruselig. Also, das brauche ich so schnell nicht wieder.
Weil?
Schlimmster Tag Manager.
Was ist da so
dein... Okay. Bestimmt nicht ever, aber momentan würde ich sagen, am Markt. Weil er einfach sehr rudimentär ist. Das ist einfach, du hast einfach viele Sachen, die dir jetzt in den anderen Tag-Management-Systemen einfach helfen, gerade so komplexe Systeme irgendwie zu handeln, ist da einfach nicht gegeben. Also es gibt keinen vernünftigen Debugging-Mode. Also es gibt so ein paar Extensions, mit denen kann man das so ein bisschen simulieren. Es gibt auch eine Staging und eine Production Environment, aber das ist so kompliziert, da hin und her zu schalten.
Ja.
Und da ist einfach dann der Komfort, den man zum Beispiel über den Google Tag Manager hat, in Debug Mode, wo man einfach sich sehr leicht runterdrillen kann, warum feuert ein Tag nicht und so weiter, den hast du da einfach nicht. Du musst viel mehr hart an der Quelle arbeiten, auch viel mehr mit JavaScript arbeiten. Also so, ja, viel mehr dann irgendwie so skurrile JavaScript-Regeln selbst schreiben und. Oder ich habe tatsächlich noch nicht den Trick gefunden und jemand, der, ich weiß nicht, seit 10 Jahren mit dem DTM arbeitet, würde sagen, ja, du bist ja aber noch im Anfängermodus, kann natürlich auch sein. Aber es ist wirklich verwöhnt. Und ich meine, Tilium ist zwar anders als der Google Tag Manager, aber hat halt ähnliche Komfortzone. Also man muss so ein paar Sachen umlernen, weil die halt ein bisschen anders gehandelt werden, aber man hat de facto eigentlich die gleichen Werkzeuge. Aber der DTM, ich meine, der ist ja auch uralt. Ich glaube, Adobe hat auch einen neuen am Start, soweit ich weiß, aber der wird in dem Projekt halt noch nicht eingesetzt. Naja. Wäre auch nie meine Empfehlung, den zu nutzen. Aber gut. Nee.
Ja,
aber das ist das Abgedrehte. Dadurch, dass ein paar Leute wissen, dass ich mich ein bisschen mit Adobe auskenne, kriege ich häufiger wirklich darüber dann mal Anfragen, wie man sagt, du hast doch mal was mit Adobe gemacht. Es auch nicht so viele gibt, die das dann immer gemacht haben. Und es ist ja auch wirklich so. Ich meine, ja, mittlerweile habe ich ein paar Projekte auch mit Adobe Analytics gemacht, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich der Master da drin bin.
Also,
da gibt es bestimmt ganz, ganz viele Leute, die es noch viel, viel besser können. Aber es gibt nicht so viele Leute, glaube ich, die einfach Adobe machen. Weil es auch nicht so viele einsetzen. bedingt. Wobei ich sagen muss, Adobe hat, aber das würde jetzt zu weit führen, hat tatsächlich so ein paar Konzepte, die könnte Analytics, also Google Analytics auch gerne übernehmen. Also zum Beispiel kannst du sehr flexibel sagen, wie meine Custom Dimension Werte bleiben sollen. Also nicht nur wie bei Google Analytics, so auf Session-Basis oder auf User-Basis, sondern du kannst sehr detailliert machen. Zum Beispiel,
der
Wert soll so lange drinstehen, bis jemand auf den Button klickt. Und dann kommt ein neuer Wert rein. Es hat so ein paar Dinge, die geben ein bisschen mehr Flexibilität.
Ach so.
Kannst auch so. Du definierst es nicht im Tag Manager, aber du definierst es dann in Adobe Analytics in der Konfiguration. Und du kannst auch zum Beispiel solche Spins machen, wie du kannst in ein Feld Werte reingeben mit einem Trennerzeichen und kannst dieses Trennerzeichen dann automatisch auf Custom Dimensions mappen. Kannst du sagen, okay, der erste Wert geht da, der zweite Wert geht da hin und solche Sachen. Nee. Das ist dann auch ganz nett, weil das Tracking etwas übersichtlicher macht und nachher kannst du halt in der Konfiguration dann alles ein bisschen sauberer definieren. Der kann das auch mit dem Tag-Manager, das stimmt. Wobei, das könnte selbst ich sogar auch mit dem Tag-Manager, aber ja, er kann Sachen mit dem Tag-Manager. Ja, das. Er hat jetzt gerade einen Post noch gehabt, das fand ich nochmal ganz interessant, weil das habe ich tatsächlich im Urlaub nochmal für mich nachgebaut, Google Analytics halt in Snowplow reintracken. Weil es gibt ja von Snowplow dieses Plugin, was im Endeffekt sich als Google Analytics Plugin reinsetzt und jeden Hit, der an Google Analytics nimmt und den auch nochmal an Snowplow schickt. Und dann wird es halt in der Pipeline aufbereitet und so weiter, so dass ich sozusagen, ohne dass ich 360 Kunde bin, auch mein Rohdatentracking damit bauen kann. Und da hat Simo auch eine sehr, sehr lange Anleitung für, wie man das halt aufsetzen kann mit Snowplow. Und das geht relativ gut. Also, sag ich mal, solange man halt sich ein bisschen auskennt, also das Tag-Management-Setup ist tatsächlich um einiges noch komplizierter als das normale Dings, aber wie gesagt, wenn man in den Bereich einsteigt, hat man sowieso ein bisschen mehr technisches Verständnis, aber es ist jetzt nicht so kompliziert, dass man dann die Google Analytics Events auch einfach in Snowplow reinbekommt oder dann am Ende einfach, also Snowplow ist dann ja auch einfach nur
vielleicht noch ein bisschen zusammenkürzen.
Die Transport-Pipeline,
die das dann am Ende in
irgendeine Datenbank, eine Redshift oder so rein. Aber das geht.
Okay, gut.
Ja, das ist auch ganz gut beschrieben.
Ja. Was ist das für heute?
Da haben wir heute richtige Outtakes. Die werde ich auf jeden Fall drin lassen. Nee, ach, Outtakes sind Outtakes. Ja, aber. Okay, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Warte.